Wow, nach so einer Einleitung macht's doch Spaß, hier nach vorne zu kommen und daran anzuknüpfen. Da war schon so viel Begeisterung drin und das war genau das, was ich heute Morgen gespürt habe, wo ich gedacht habe, wow, wir haben so einen großen Gott, ja? Wir wollen diesen Gott bekannt machen, diesen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Ja, das war die positive Seite schon von dem Ganzen. Zu sagen, wow, in diese ganze Hoffnungslosigkeit rein, in diese ganze Sehnsucht rein, dürfen wir Diener dieses lebendigen Gottes sein, dürfen wir diesen Gott erleben, ertasten, erfahren und dürfen wir ihn bekannt machen. Und Paulus macht genau diese Erfahrung. Und ich lese uns den Predigttext. Er steht in Apostelgeschichte 17 und es ist auch ein Text über Sehnsucht, über Hoffnung, über Beziehung, über genau diesen Gott bekannt machen und die Art, wie das Paulus tut an der Stelle. Ich lese mal ab Vers 16. Als aber Paulus in Athen auf sie wartete, schon mal ein guter Anfang, ja? Paulus wartet. Als aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt voller Götzenbilder sah. Und er redete zu den Juden und Gottesfürchtigen in der Synagoge und täglich auf dem Markt zu denen, die sich einfanden. Einige Philosophen aber, Epikuräer und Stoiker, stritten mit ihm. Und einige von ihnen sprachen, was will dieser Schwätzer sagen? Andere aber, es sieht aus, als wollte er fremde Götter verkündigen. Denn er verkündete das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung. Sie nahmen ihn aber mit und sie führten ihn zum Areopag und sprachen, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du da lehrst? Denn du bringst etwas Neues vor unsere Ohren und wir wollen gern wissen, was das ist. Alle Athener nämlich, auch die Fremden, die bei ihnen wohnten, hatten nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen und zu hören. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und er sprach, ihr Männer von Athen. Ja, es waren wahrscheinlich nur Männer da, deshalb wahrscheinlich die Ansprache, aber auch ihr Frauen. Ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen. Und ich fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Und nun verkündige ich euch, was ihr da unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte. Da er doch selbst jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen. Dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und für wahr, er ist nicht fern von jedem von uns. Denn in ihm leben und weben und sind wir. Wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, wollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich goldenen, silbernen oder steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen einige zu spotten. Die anderen aber sprachen, wir wollen dich ein andermal weiterhören. So ging Paulus weg aus ihrer Mitte. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Und unter ihnen war auch Dionysos, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Interessant, gell? Hier taucht die Frau auf. Ein Denkmal der Sehnsucht. Paulus ist auf seiner zweiten Missionsreise. Ja? Er hat schon ein Stück Erfahrung gesammelt damit, Menschen Jesus Christus zu bringen. Er weiß schon, wie Leute ticken. Er hat schon Erfahrungen damit gemacht, wie es ist, angefeindet zu werden. Er hat schon Erfahrungen damit gemacht, wie es ist, wenn es gut läuft. Und jetzt sitzt dieser Globetrotter Paulus fest. Ja, seine Missionsreise, sein Wirken, sein Wollen, seine Tätigkeit als Missionar, sein Job ist ausgebremst. Ganz jäh, ganz unmittelbar. Schon seit einigen Tagen laufen die Dinge nicht so ganz rund. Zuerst war da sein Missionseinsatz in Thessaloniki. Und da verkündet Paulus in der Synagoge Jesus als Christus, als Gekreuzigten und Auferstandenen. Und sein Erfolg fällt ihm auf die Füße. Sein Erfolg ist so groß, dass die Juden ihn bei der Stadtverwaltung anschwärzen. Und die sagen, dieser Aufrührer, da passt doch irgendwas nicht, das müssen wir uns genauer anschauen, den setzen wir jetzt erstmal fest. Und dann kommt es so weit, dass Paulus und Silas bei Nacht und Nebel weiterziehen nach Beroa. Und auch dorthin kommen ihnen ihre Gegner hinterher und sie schwärzen sie wieder an. Und um dann ein Stückchen auch da den Druck rauszunehmen aus der Situation, schicken sie Paulus schon mal weiter und sagen, hey, wir schicken dich schon mal vor, wir bleiben noch, gucken, was wir tun können. Du guck schon mal, dass du hier auf jeden Fall aus der Sache raus bist. Und dann sitzt Paulus in Athen. Er weiß nicht so ganz genau, was in Beroa los ist, wo er gerade sein Team zurückgelassen hat. Er hängt in der Warteschleife. Und ich kann mir vorstellen, diese Situation, dieses Warten, dieses Ungewisse, das zehrt an ihm. Er macht also quasi unfreiwillig Urlaub in Griechenland, also wahrscheinlich genau das, was ihr euch gerade wünschen würdet. Aber ich weiß nicht, ob er es als Urlaub empfinden kann. Jetzt sitzt er da, ja, vielleicht im Hafen und er sieht die Schiffe an- und ablegen. Und er hat Sehnsucht. Sehnsucht danach, wieder diesen Gott zu verkündigen. Sehnsucht, mit seinem Team zusammen zu sein. Sehnsucht, eigentlich weiterzusehen. Es ist eine Zwischenstation auf seinem Weg. Kennt ihr Paulus' Athenerbrief? Den Athenerbrief des Paulus. Ja, ich kenne ihn auch nicht. Es gibt ihn nicht. Es gibt auch nicht die erwähnte Gemeinde in Athen. Die Stadt ist und bleibt wohl tatsächlich sowas wie eine Durchreisestation. Also eher unfreiwillige Kur oder Zwangsurlaub. Und irgendwann entschließt sich dann Paulus zum Sightseeing. Das Athen dieser Zeit ist gleichermaßen spannend wie bedeutungsarm. Athen, Wiege der Demokratie, Hochburg der Philosophie. Ja, Sokrates hat den Schierlingsbecher aber schon längst ausgetrunken. Und auch Diogenes wohnt nicht mehr in seinem Tiny House in dieser Tonne. Es ist irgendwie ruhig geworden. Und Athen ist vielleicht auf dieselbe Art interessant, wie es heute viele Ecken in Rom sind. Wo man sich im Glanz vergangener Tage sonnt. Wo man sagt, wow, hier schaut Geschichte auf uns runter. Aber man ist politisch etwas abgehängt. Und man erinnert sich ans goldene Zeitalter der Kunst und der Philosophie, während Politik von Rom aus gemacht wird. Und wäre Paulus jetzt ein Tourist, er käme so richtig auf seine Kosten. Was da zu sehen ist, Tempeln, die Göttern geweiht sind, kunsthistorisch gesehen, bestimmt wahnsinnig spannend. Aber der Gedanke an diese Götter, der lebt ja in den Menschen. Und für Paulus sind sie keine kulturgeschichtlichen Attraktionen, sondern sie sind die in Stein gemeißelten Garanten eines falschen Systems. Sie stehen für ein Oben und für ein Unten unter den Menschen. Und sie stehen für eine Sehnsucht und für eine Suche. Für ein System der Macht, in dem es freie Menschen gibt und Sklaven. In dem der freie Mensch demokratisch wählen darf. Aber die Frau nicht. Und der Fremde auch nicht. Und man könnte jetzt sagen, wow, wie spannend, ich betrachte das einfach kulturhistorisch. Aber für Paulus zementiert sich hier ein menschgemachtes System. So ein bisschen Wir-sind-wir-Mentalität mit elitärem Wissensdurst. Und Paulus kommt mit diesen Menschen ins Gespräch, sicherlich kein leichtes Pflaster, wenn man bedenkt, dass Kritik und Skepsis nicht zufällig so griechisch klingen. Beides wurde hier erfunden. Kein leichtes Pflaster für einen, der Neues redet, wo die Menschen Neues reden und hören wollen. Also philosophischer Wissensdurst ist dort vielleicht das, was bei uns ProSieben ist. Ich weiß es nicht. Und dann schlägt sich dieser Paulus dabei scheinbar so gut, dass er erstmal auf den Areopag geschleift wird. Ja, das kann jetzt beides sein, Auszeichnung oder Bedrohung, weil der Areopag nicht der Ort ist, wo Smalltalk gehalten wird, sondern hier wird Tacheles geredet. Da wird Recht gesprochen. Das ist auch der Rechtsprechungsort des Religionsbürgermeisters. Es geht hier also so richtig in die Öffentlichkeit. Kann also Rede sein, kann auch schon fast Vorladung sein. Und wie knüpft jetzt Paulus an? An diese Heiden, die sie ja in seinen Augen sind. An diese Tempel, die er gesehen hat. An dieses falsche Denken. Wäscht er ihnen jetzt mal so richtig den Kopf? Oder lässt er sie stehen? Macht er das, was er jeden Tag macht? Seine Botschaft überbringen, wie er sie in der Synagoge lehrt. Es ist total interessant, wie Paulus hier anknüpft, finde ich. Paulus knüpft an die Sehnsucht der Athener an und er knüpft an ihre Lebenswelt an. Und er tut das so geschickt und so feinfühlig. Bei seinem Gang durch die Stadt, da muss er eine naheliegende Frage verworfen haben und sich dafür eine andere gestellt haben. Naheliegend wäre für mich ja die Frage, was sind das nur für Heiden? Ja? Wie können die nur? Wie können die nur sowas sagen, denken, fühlen, in so einem System leben? Aber irgendwo scheint Paulus sich gefragt zu haben, wo haben diese Athener bereits eine Antenne für Gott? Und da zeigt sich auch schon sein Denken. Wenn er sagt, hey, wenn dieser Gott alle Menschen geschaffen hat, dann muss auch jeder von diesen Menschen irgendwo die Antenne dafür haben, muss dafür empfänglich sein. In einem Götterhimmel, der ständig wächst, in einer Philosophie, die den Mensch in den Mittelpunkt rückt und das entweder macht, indem sie den Mensch bei seiner Fähigkeit zu genießen anspricht. Und dann wären wir bei den Epikuräern, die im Text genannt werden. Oder bei seiner Möglichkeit, sich für sein Umfeld aufzuopfern und darin aufzugehen. Und dann wären wir bei den Stoikern. Da entdeckt Paulus Angst und die Suche nach Halt. Und am Anfang heißt es ja, Paulus ist sauer über das, was er sieht. Aber in dem Moment, als er den Mund aufmacht und anfängt zu reden, ist davon nichts mehr zu spüren. Ganz im Gegenteil. Da strotzt er plötzlich vor Energie. Da quillt was aus ihm raus. Und da drin ist keine unterschwellige Kritik, kein doppelter Boden. Sondern da ist echte Begeisterung für seine Botschaft und für den Anknüpfungspunkt, den er da gefunden hat. Wir haben etwas gemeinsam, Leute. Wir haben etwas gemeinsam, du und ich. Und das ist die Suche nach letzter Sicherheit. Und die Suche nach letzter Sicherheit ist vielleicht eine, die ihr kennt. Weil ich sag's jetzt auch, über den Punkt bin ich raus. Aber in einer Welt, in der viele Entscheidungen schlichtweg angstgespeist sind, die sich bemüht, Risiken zu minimieren und Chancen zu maximieren, da bleibt es so ein Spiel mit dem Risiko und der letzten Angst. Und da bleibt immer so eine nicht abgedeckte letzte Restangst. Eine, die man ganz gut kaschieren kann oder die man wegreden kann oder die man einfach ignorieren kann, aber die uns immer wieder einholt. So ein lustiges Paradox, finde ich. Lebensversicherung. Ja? Lebensversicherung. Habt ihr schon mal eine Lebensversicherung abgeschlossen? Da versichert ihr euer Leben. Ja, wie willst du denn dein Leben versichern? Besser wäre vielleicht Hinterbliebenenfonds. Aber das wäre dem Geschäftsmodell wahrscheinlich nicht sehr zuträglich. Du möchtest damit ja auch was suggerieren, du möchtest damit ja was aussagen und du möchtest damit ja aussagen, dein Leben ist sicher. Nicht, dein Leben ist so unsicher, dass du deine Hinterbliebenen absichern musst für den Fall, dass es dir nicht mehr so gut geht. Also du willst genau dieses Denkmuster mit dem Produkt vermeiden, das du eigentlich verkaufst. Und du kannst ja alles Mögliche versichern, was für Geld zu haben ist. Und gleichzeitig sind die Dinge, die wir versichern können, doch genau die Dinge, bei denen, wenn wir sie verlieren und sie nicht wiederbekommen, wir dann sagen, ja, ich habe jetzt festgestellt, war doch nur Materielles. Zum Glück war es nur Materielles. Aber wie versicherst du denn den blinden Fleck dieses Systems? Und in diesem Spiel der Absicherung und der Unsicherheit, in diesem Spiel spielen die Götter ihre Rolle. Indem sie den blinden Fleck dieses Systems absichern. In diesem Spiel des Suchens und des Fragens, des Lieber-Nicht-Gehens und Türen offenhaltens, da wird Gott zu so einer Art Wildcard, zu so einem Joker, zu so einem Platzhalter. Ja, wenn wir jetzt nicht an alles gedacht haben, wenn wir irgendeinen von diesen Göttern vergessen haben, dann bauen wir lieber mal noch ein Altar in irgendeine Straßennische, ja? So ein Lückenbüßer-Gott in einem Lückenbüßer-Altar. Ein Gott der Lücken. Der quasi so das Unerklärbare am Rand unseres Lebens noch absichert. Dem unbekannten Gott steht da über diesem Altar. Nicht, dass man noch einen Gott vergisst. Und vielleicht kennt ihr diesen Lückenbüßer Gott aus eurem Leben. An manchen Ecken kenne ich den leider. So diesen Gott, der, wenn er seinen Job erfüllt hat, wieder vergessen wird. Und wir Menschen sind ganz schnell vergesslich, wenn es uns gut geht. Deshalb gestehen wir eigentlich alle Gott mal mindestens diesen Lückenbüßerplatz zu. Weil wenn es uns schlecht geht, dann brauchen wir ihn. Und Paulus will Gott einfach nicht in dieser Grenze lassen. Sondern er zerrt ihn in die Mitte des Lebens, da wo er hingehört. Aber er deutet diesen Altar erstmal total positiv. Wie so ein Fragezeichen hinter einer falschen Gewissheit. Also ich weiß, dass ich nichts weiß, wusste ja schon Sokrates, ja? Und vielleicht ist es genau diese Skepsis, doch nicht alles zu wissen, die Athener diesem unbekannten Gott dieses Denkmal setzen lässt. Frei nach dem Motto, ja, wir wissen, wir haben es noch nicht ganz begriffen. So weit sind wir schon mal. Da bleibt eine Ungewissheit, da bleibt was Aufgewühltes in uns, das uns weitersuchen lässt. Das hat schon was von diesem, ja, ich glaube schon irgendwie an Gott. Doch bestimmt ist da was. Da muss noch irgendwas, muss auch noch nach dem Tod kommen. Aber ich kann es noch nicht so ganz festhalten. Und Paulus sagt, hey, ihr habt's in einem Altar in Stein gemeißelt. Dieser Altar ist Ausdruck eurer Sehnsucht, eures Fernwehs. Und ich kann Paulus verstehen, weil er hat wahrscheinlich gerade genau dieses Fernweh, wenn er sagt, ich sitze hier fest und ich würde eigentlich so gern weiterziehen. Aber dann sagt er auch, hey, und es ist genau dieses Fernweh, was ihr jetzt gerade empfindet, genau diese Suche, die euch nach Gott fragen lässt. Und weißt, wer gelernt hat, diese Suche mit Gott zusammenzubringen, nicht weil sie identisch sind, nicht weil Gott dieser Lückenbüßer ist, sondern weil es die offene Flanke ist. Wir haben uns heute Morgen hier schon ein paar Minuten vor dem Gottesdienst zum Gebet getroffen. Und wir hatten es ganz viel von Sehnsucht und von dieser Hoffnung und von diesem, hey, wir brauchen das als Menschen, wir brauchen die Gemeinschaft. Und gleichzeitig haben wir einen Gott, der über der Situation steht, der uns diese Sehnsucht nicht entzieht, der uns diese Gemeinschaft nicht entzieht. Und Sehnsucht ist eine ganz besondere Art der Beziehung. Weil Sehnsucht gibt es nur in den Beziehungen, in denen wir das Gegenüber nicht im Griff haben. Ich habe keine Sehnsucht nach meinem Handy. Ich habe zwei Optionen. Ich habe es entweder in der Hosentasche oder ich habe es erfolgreich irgendwo verlegt. Da bringt es nichts, Sehnsucht danach zu haben. Aber das ist ein totes Ding. Ich kann es irgendwo hinlegen und ich weiß, es wird da immer noch liegen, wenn ich wieder komme. Also höchstwahrscheinlich. Sehnsucht kenne ich in den Beziehungen, in denen ich das Gegenüber nicht im Griff habe. Und sie ist immer verbunden mit dem Gedanke, es wäre so schön, wenn. Und gleichzeitig dem Wissen, ich würde es töten und kaputt machen, wenn ich es ganz greifen könnte. Und Paulus kennt diese Form von Sehnsucht in seiner Gottesbeziehung. Und das Erstaunliche ist, er baut die einfach ein. Wenn er schreibt, wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Wort, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Da ist sie, diese Sehnsucht. Dieselbe Sehnsucht in ganz anderen Worten, die er auch bei den Athenern wiederfindet. Dieses Gott ganz greifen wollen und es doch nicht können. Ihn als letzte Versicherung, als letzte Absicherung haben zu wollen und gleichzeitig festzustellen, dass er dafür viel zu groß, viel zu göttlich, viel zu sperrig und viel zu lebendig ist. Und es gibt Dinge im Leben, da liegt das nervige Ende der Sehnsucht und das schöne Ende der Sehnsucht dicht beieinander. Ich habe neulich eine Doku angeschaut von einem Eishotel in Norwegen. Das Ding wird jeden Winter neu errichtet. Und da kommen internationale Künstler und schnitzen Eisskulpturen für die Räume. Jeden Winter neu. Und im Sommer taut das Ding weg. Was für eine Verschwendung. Wenn man mal überlegt, wie nach 10, 20, 30, 40, 50 Jahren, wie wertvoll diese Skulpturen sein könnten. Aber sie sind längst getaut und sie sind wieder irgendwo Wasser in irgendeinem Cocktail. Was denken sich denn die Künstler, die daran mitarbeiten? Und im Rahmen dieser Doku wurde eine Künstlerin genau auf das befragt und sie sagt, ja, das ist genau das Schöne dran. Diese Vergänglichkeit. Und Feuerwerk habe ich nie verstanden. Das ist so, puff, 40 Euro. Puff, nochmal 40 Euro. Puff, 100. Verstehe ich nicht. Aber ich finde es toll, dass Menschen trotz der Vergänglichkeit sich daran freuen können. Und sagen können, ja, das gehört zum Leben dazu. Das Leben ist vergänglich. Was bleibt, ist die Sehnsucht. Und die liebsten Blühpflanzen sind mir Obstbäume. Weil da leuchtet mir der Sinn ein. Und gleichzeitig spüre ich den Wert einer vergänglichen Stunde mit einem geliebten Menschen. Und den spüre ich vielleicht noch mehr in der Pandemie, wo genau diese Stunden rar werden. Was, wenn es mit Gott genauso wäre? Wenn er nicht frei verfügbar wäre, sondern ab nächster Woche feste Sprechzeiten einrichten würde, weil er sagt, hey, mein Tag ist so voll, wir müssen jetzt mal Klartext reden. Wir machen das jetzt so, dass jeder am Tag immer 5 Minuten kriegt. Ja, das wäre mir ganz schön wenig. Jetzt an manchen Tagen völlig ausreichend für mein Gebet, ja. Aber wehe, man würde mir sagen, mehr geht nicht. Plötzlich würde ich mich danach verzehren, in seine Nähe kommen zu dürfen. Und Paulus verhaftet die Athener auf ihrer Sehnsucht. Nicht auf ihren falschen Entscheidungen, die daraus entstanden sind. Nicht auf ihrem völlig verqueren Bild von Göttern. Nicht auf dem falschen Menschenbild, das hinter dem Epikurismus oder dem Stoismus steht. Und dann macht er ein Fenster auf und lässt Gott mitten rein in die Situation. Und er sagt, hey Leute, ich sehe eure Sehnsucht und ich lasse da mal Gott rein. Aber kein Lückenbüßer Gott, der so durch die gekitteten Lücken unserer Sehnsuchtsgesellschaft kommt. Da ist Platz für ihn. Da ist das Potenzial drin, Gesellschaft zu transformieren. Da ist ein Gott, der ist die alles zusammenführende Kraft. Kein Gott am Rande der Gesellschaft, der so für die Schwachen und die Kranken eine Zuflucht wäre. Sondern ein Schöpfer und ein Versöhner aller. Wenn der, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, der Herr des Himmels und der Erde, er wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Paulus spricht hier über den Schöpfergott und den setzt er dem griechischen Pantheon entgegen. Wo irgendwie so jeder Gott seine Rolle spielt. Und gleichzeitig verwendet hier Paulus das Wort Kosmos für die Welt. Und er sagt nicht, wie im jüdischen Denken eigentlich üblich und wie Paulus es sonst immer tut, Himmel und Erde. Also im nächsten Satz macht er das dann, ja? Aber er sagt erstmal den Kosmos. Und damit greift er ein Wort auf, das die Griechen kennen und nicht die Juden. Also, das ist spannend. Er fasst die Gedanken, die ihm wichtig sind, in ein Sprachkleid, das seine Empfänger verstehen. Derselbe Gedanke, aber er sagt ihn anders. Für diese Hörer. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte. Da er doch selbst jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen. Dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn nicht fühlen und finden könnten. Und fürwahr, er ist nicht fern von jedem von uns. Denn in ihm leben und weben und sind wir. Wie einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollten wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Ein lebendiger Gott bricht in Philosophie ein. Paulus greift hier Gedanken auf, die in der Philosophie seiner Zeit gerade rumspuken. Und er transformiert sie. Also er beginnt sie griechisch und er beendet sie jüdisch und mit Gott. Menschengeschlecht. Und Paulus ist gleichzeitig ein Realist, der weit gereist ist und er kennt die kulturellen Unterschiede. Er kann die Menschen von Gottes Seite her sehen und er kann sagen, ihr Griechen, ihr unterscheidet in erwachsene Bürger, die wählen dürfen, in Frauen und in Sklaven, die nicht wählen dürfen. Und dann gibt es auch noch Fremde, die dürfen gar nichts. Und dieses ganze System begründet ihr mit euren Göttern. Aber hey, wie der Löwenzahn durch den Asphalt bricht, der die Schwachstelle im System findet und da nicht mehr aufzuhalten ist. So beansprucht Gott Platz in diesem System. Ihr werdet mit eurer klassischen Frage, wie funktioniert Gott, nicht weiterkommen. Ihr müsst ihn ertasten, erleben, finden. Das klingt für uns völlig verständlich, für die Griechen völlig überraschend. Weil er verwendet da tatsächlich Wörter aus der Haptik. Also nicht, ihr müsst Gott erfassen, sondern ihr müsst ihn kennenlernen. Ihr müsst ihn erfahren, erfühlen. Und dieser Gott, der lässt sich finden. Nicht in dem Sinn, in dem ihr ihn verstanden habt. Nicht in Philosophie und Gedankenpalästen. Denn daher kommt das Zitat, Gott hat dich ihm ähnlich gemacht. Dann musst du ihn ja auch verstehen. Aber dann könnte er diese lebensfremde Absicherung bleiben. Irgendwo in einem Tempel. Dann könnte man ihn vielleicht so als gute Energie in einen Gedankentempel packen und sagen, es gibt da bestimmt was Positives, das sich auch auf mein Leben auswirkt. Aber es wird nicht mehr funktionieren mit einem Gott, den wir tasten, den wir fühlen. Mit einem Gott, den nicht wir ergreifen können, sondern der uns ergreift. Ich schätze, die Predigt des Paulus war noch etwas länger und dass Lukas das hier eher im Telegrammstil festhält, sozusagen seine Moderationskarte abgeschrieben hat. Und doch kommt Paulus dann ganz klar zum Eingemachten. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Für einen derart sperrigen Gott gibt's keine Nische. Gibt's keinen Altar dem unbekannten Gott, den wir irgendwo in eine Ecke unseres Lebens stellen können. Gott wird, wenn er kommt, der Unmenschlichkeit ein Ende bereiten. Und er wird eine Welt heilen und er wird sie heilen, indem er sie richtet. Und er wird zurechtbringen, was aus den Fugen geraten ist. Nicht erst seit Corona. Weil es gibt viel Gutes in der Welt und es gibt viel Krise. Und wir warten auf ein Ende der Krise und wir sagen, es muss doch alles wieder normal werden. Bis wir endlich wieder normale Gemeindestunden haben können, normal Kirchenkaffee machen können, normal Gottesdienst im GZ feiern können. Bis wir wieder normal zur Arbeit gehen können, die Kinder wieder normal in die Schule gehen können. Bis wir uns wieder unserer normalen Tagesagenda zuwenden können, bis die Sache mit der Kurzarbeit wieder endet. Und wenn wir glauben, dass Gott dieser Gott in dem System ist, der das absichert, dann haben wir Paulus nicht verstanden. Weil Paulus sagt, hey, in all dem wohnt doch Gott schon längst in euch. Es ist doch seine Nähe, die euch durchträgt. Es ist doch seine Nähe, die euch verändern will. Ist er nicht an das Gewohnte gebunden, das ihr gerne hättet, natürlich. Und das ich auch gerne hätte, natürlich. Sondern ist er der, der auch unsere Denkmuster aufsprengen will. Ist er der, der die Welt nicht in diesen üblichen Grenzen, die wir als normal wahrnehmen, geschaffen hat. Und sich jetzt auch hinsetzt und sagt, so, jetzt müssen wir alle zusammen warten, bis alles wieder normal ist. Und ich sehe gerade Demos, wo Menschen darum demonstrieren, dass die Welt wieder so wird, wie sie war. Und ich kann diese Sehnsucht fühlen. Und ich glaube, Paulus würde hier sagen, ja, ich verstehe euch. Aber es ist die falsche Suche, ihr sucht am falschen Platz. Was ihr braucht, ist ein Gott, der in eure Sehnsucht reinkommt und der diese Sehnsucht füllt. Alles andere ist sowieso relativ, alle Suche ist sowieso relativ. Und jede Lückenbüßerabsicherung auch. Und dieser Gott, der wirkt nicht in menschlichen Tempeln, er wirkt auch nicht in Präsenz- oder Online-Gottesdiensten, das ist ihm ganz egal. Er ist überhaupt nicht in diese Kategorien gesperrt. Kein Grund also, stehen zu bleiben und zu resignieren. Kein Grund, stehen zu bleiben und zu resignieren, im Gegenteil. Gott lebt. Gott lebt, Jesus ist auferstanden. Und er wird kommen und er wird zurechtbringen und er wird richten, alles zu seiner Zeit. Und er lebt. Und er ist die alles bestimmende Realität meines Lebens. Das ist Realität. Und das muss ich meiner eigenen Realität auch immer wieder vorhalten und sagen. Spürbar, erforschbar, erlebbar, da. Und die Reaktion der Athener, die fällt sehr unterschiedlich aus. So ist es bei Paulus. So ist es bei Jesus. So ist es, wenn ich auf mich selbst schaue und mich frage, wie ich darauf reagiere. Also was können wir lernen aus Paulus und der Art, wie er den Athenern hier Gott bringt? Erstens, Sehnsuchtsgott. Die Menschen, die uns begegnen, sind genauso auf der Suche wie wir auch. Auch wenn die das manchmal vielleicht gerade nicht so nennen. Und Paulus ist gut darin, diese Suche in den Herzen offen zu legen. Und er nimmt diese Menschen ernst und er spricht sie bei ihrer Suche an. Nicht bei dem, wo er der Meinung ist, dass sie gerade verbocken. Nicht indem er kommt und sagt, ich bin dagegen, weil ihr seid doof. Sondern indem er sie da abholt, wo sie stehen. Zweitens, Gott passt nicht in Lücken. Auch dann nicht, wenn wir ihm gerne eine zuweisen würden. Das ist weder nötig noch hilfreich. Wir brauchen keinen Altar für den unbekannten Gott. Und unser Glaube hängt auch nicht an gewohnten Formen. Auch wenn ich das manchmal gerne hätte. Sondern am gekreuzigten und auferstandenen Gott. Der sich seinen Platz in der Welt schon schafft. Und er ist keine Absicherung für Lücken in meiner Welt. Sondern seine Welt ist Realität. Wie er die Welt geschaffen hat. Und drittens, und das finde ich sehr entspannend an der ganzen Angelegenheit. Wir haben es nicht in der Hand, wer Ja sagt. Die Reaktion der Hörer ist hier sehr geteilt. Da sagen einige wenige Ja, viele sagen Nein und einige sagen, und das ist auch sehr interessant, später. Und so ist es. So ist es auch bei meinen Reaktionen, wenn mir Leute was sagen. Und so ist es, glaube ich, auch, wenn wir jemand was sagen. Und das ist die Entspanntheit, mit der wir in alle Begegnungen und alle Gespräche reingehen können. Dass wir es schon Gott zutrauen können, dass er Gott ist. Und dass wir die Dinge sagen dürfen und sagen können und benennen dürfen und damit rechnen dürfen, dass es schon okay ist. Und manche sagen ja, und manche sagen nein und manche sagen später. Aber wir haben einen Gott, der über dem Ganzen steht. Und der kommen wird und der zurechtbringen wird und der Ungerechtigkeiten beenden wird. Und der Gutes schaffen wird und der retten wird, indem er richtet. Amen.